einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Gesprächsrunde im Rahmen des Medizintalks auf Bayernwelle Südost und das heute hier wieder live aus dem Kurstift Mozart in Einringen-Mitterfelden, das erste Klassehaus für Senioren im Berchtesgadener Land. Ja, beinahe jeder von uns hat im Laufe seines Lebens schon mal mit Herzrhythmusstörungen zu tun. Und das ist durchaus nicht eine Frage des Alters. Selbst wenn sie in den meisten Fällen harmlos sind, können sie auch manchmal weniger harmlos und sogar auch lebensbedrohlich sein. Um hier Ängste abzubauen und den betroffenen Patienten Hilfe im Umgang mit Herzrhythmusstörungen anzubieten, veranstaltet die Deutsche Herzstiftung im Herzmonat November eine bundesweite Aufklärungskampagne zum Thema Aus dem Takt – Herzrhythmusstörungen heute. Dabei informieren ausgewiesene Experten und Herzspezialisten über den heutigen Stand von Diagnostik, Therapie und neuen Entwicklungen. Und auch wir haben unsere heutige Sendung aus aktuellem Anlass diesem Thema gewidmet und haben gleich drei dieser Spezialisten zu uns eingeladen. Der vierte ist noch dazugekommen und die darf ich an dieser Stelle auch gleich begrüßen. Der leitende Oberarzt, der Kardiologe Dr. Olaf Bosse sowie der Oberarzt Dr. Stefan Mang aus dem Klinikum Traunstein und der niedergelassene Internist und Kardiologe Dr. Winfried Drost hier gleich links an meiner Seite, auch in Traunstein. Ihnen allen ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie heute Abend zu uns gefunden haben. Herr Dr. Drost, auch gleich meine allererste Frage an Sie. Haben Sie auch immer wieder so die Erfahrung gemacht, dass immer noch sehr große Unsicherheit im Umgang mit Herzrhythmusstörungen vorherrscht und dass man eine gewisse Ängstlichkeit besitzt hier und mit gezielter Information das vielleicht verändern könnte?
Ja, das ist sicher richtig so. Wir sind es ja gewohnt, dass unser Herz nahezu unmerklich schlägt. Wir beachten unseren Herzschlag eigentlich nur in besonderen Situationen, wie zum Beispiel bei starker Aufregung, bei Schrecksituationen, bei sportlichen Situationen, wenn wir uns stark anstrengen, dann klopft unser Herz sehr stark und dann bemerken wir, dass wir ein Herz haben, sonst bemerken wir das ja kaum. Und wenn das Herz dann mal unregelmäßig schlägt, wenn es aus dem Takt kommt, dann kann das durchaus zu starker Beunruhigung führen, Ängste erzeugen. Und für diese Situation ist es sicher gut, wenn man gut informiert ist und weiß, was das zu bedeuten hat. Es kann, und es ist Gott sei Dank häufig der Fall, harmlos sein. Es kann auch mal bedrohlich sein. Und da ist es gut, wenn man entsprechende Informationen bekommt.
Ja, und genau darüber wollen wir eben heute sprechen und dazu gleich auch eine grundsätzliche Frage. Was ist eine normale Herzschlagfolge und ein beziehungsweise normaler Puls? Und wie sieht da die Grenze nach unten beziehungsweise nach oben aus?
Also die Weltgesundheitsorganisation definiert die normale Ruhe-Herzschlagfolge, also wenn wir ruhig sitzen, wenn wir gar nichts tun, in einem Bereich zwischen 50 bis 90 Schläge pro Minute. Bei Kindern ist die Herzfrequenz meistens etwas höher. Bei Erwachsenen, sportlichen Menschen kann sie auch mal niedriger sein, kann bis zu 40 Schläge gehen. Bei sehr sportlichen Menschen vielleicht auch noch tiefer. In der Nacht, also während dem Schlaf, ist es normal, dass wir einen etwas niedrigeren Herzschlag haben als tagsüber. Es ist durchaus normal, dass man auch mal bis zu 90, 100 Schläge pro Minute in Ruhe tagsüber haben kann, ohne dass da ein krankhafter Hintergrund ist. Was noch zu bemerken ist und was wichtig ist, der Herzschlag ist auch normalerweise nicht ganz regelmäßig. Also er kann durchaus etwas schwanken mit der Atmung. Wenn wir etwas einatmen, wird die Schlagfrequenz etwas langsamer. Wenn wir ausatmen, wird sie wieder schneller. Bei Kindern ist das besonders ausgeprägt. Also wenn man mal seinem Kind den Puls tastet und stellt fest, es wird mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, das ist durchaus normal.
Nun gibt es ja unter dem Oberbegriff harmlose Herzrhythmusstörung eine ganze Reihe von Symptomen wie Herzstolpern, Extrasystolien, gutartiges Herzjagen und so weiter. Und trotzdem empfindet man diese Herzaktionen als sehr unangenehm und auch beängstigend. Woher kommen diese und können Sie uns vielleicht mal ein bisschen Ordnung in diese ganzen Begriffe machen?
Also Herzstolpern ist ja ein subjektives Symptom, das wir empfinden, wenn unser Herz plötzlich mal kurz aussetzt und dann einen Rumpler macht. Verursacht wird es meistens durch eine Extrasystole, einen vorzeitigen Schlag, der im Vorhof entstehen kann, der in der Herzkammer entstehen kann. Und dieser Schlag kommt früher als normal. Und dieses früher Einsetzen bedeutet, dass in diesem Zeitraum zwischen dem Normalschlag und diesem vorzeitigen Extraschlag kaum Blut in die Herzkammer hineingeflossen ist, was dazu führt, dass dieser Extraschlag kaum Blut weiterpumpt. Und der darauffolgende Schlag muss dann diese Blutmenge, die dieser Extraschlag nicht gepumpt hat, weiterpumpen, und das macht einen kräftigen Schlag. Und das spüren wir dann als einen Rumpler in der Brust, was also diesen Begriff des Herzstolperns bewirkt.
Dann hatten wir noch den Begriff von Herzjagen.
Herzjagen ist etwas, wo wir feststellen, dass das Herz plötzlich schneller schlägt. Das kann anfallsartig eintreten, von einem Moment auf den anderen, und dazu führen, dass wir plötzlich einen ganz schnellen, ungewohnten Herzschlag empfinden, und das wird dann als Herzjagen bezeichnet. Das kann Ausdruck einer Herzrhythmusstörung sein, es kann aber auch nur eine Stimulation des Herzens, wie zum Beispiel bei starkem Schreck oder bei starker Aufregung sein.
Mhm. Wann wird es denn jetzt wirklich bedenklich und wann muss ich mir wirklich Sorgen machen?
Ja, immer dann, wenn gravierende Symptome auftreten. Also zum Beispiel ein plötzlich einsetzender Bewusstseinsverlust ist sicherlich ein schwerwiegendes Symptom, wo man unbedingt darauf reagieren muss. Oder auch ein sogenannter Sekundenschwindel. Das heißt, dass es einem von einem Moment auf dem anderen plötzlich kurz schwarz wird vor den Augen. Man kann sagen, ein kurzer Blackout. Und im nächsten Moment ist alles wieder normal. Das ist ein bedrohliches Symptom, das man unbedingt weiter abklären sollte, weil es bedeutet, dass in dem Moment das Gehirn zu wenig Blut bekommen hat und die Herzschlagfolge, sei es durch einen zu langsamen oder einen viel zu schnellen Herzschlag, dazu geführt hat, dass zu wenig Blut zum Gehirn gepumpt worden ist. Andere Symptome, wie zum Beispiel eine länger anhaltende, sehr schnelle Herzschlagfolge, die abrupt beginnt und abrupt wieder endet, ist sicherlich ein Symptom, wo eine weitere Abklärung erforderlich ist.
Jetzt, Herzrhythmusstörungen sind, wie wir gerade erfahren haben, nicht alle gleich. Und wie unterscheidet man sie letztendlich nochmal?
Ja, Herzrhythmusstörungen gibt es verschiedene Art. Die Rhythmusstörung kann entstehen im Vorhof, die Rhythmusstörung kann entstehen in der Herzkammer. Um jetzt hier eine sichere Zuordnung zu bekommen, welche Art von Herzrhythmusstörung vorliegt, ob es eine gefährliche oder eine ungefährliche Herzrhythmusstörung ist, dafür brauchen wir eine technische Untersuchung. Und technische Untersuchung beginnt mit dem Basismittel, das wir Kardiologen zur Verfügung haben, das 12-Kanal-EKG. Ein EKG, ein Elektrokardiogramm, zeigt uns, wie der Herzschlag in diesem Moment ist, aber nur für diesen Moment. Und Herzrhythmusstörungen haben die Eigenschaft, dass sie manchmal nur in bestimmten Situationen auftreten. Und die Reihenfolge der Untersuchung wird dann so sein, dass man nach einem EKG eine Ultraschalluntersuchung des Herzens macht, um zu sehen, ob das Herz normal pumpt, ob ein Herzklappenfehler vorliegt, ob eine Entzündung des Herzens vorliegt oder irgendeine andere Erkrankung des Herzens. Man wird ein Belastungs-EKG machen, wo man sieht, wie das Herz unter Belastung sich verhält. Und wenn bis dahin die Herzrhythmusstörung noch nicht sicher festgestellt werden konnte, wird man Untersuchungsmethoden anwenden, die zum Beispiel seltener auftretende Herzrhythmusstörungen erfassen können. Dazu zählt ein Langzeit-EKG, das einen Tag lang das EKG aufzeichnet oder auch mehrere Tage nacheinander. Und wenn die Herzrhythmusstörungen sehr selten sind, dann kann es sein, dass man einen sogenannten Ereignisrekorder braucht, einer, den man selbst auflegen kann auf die Brust, wo man selbst eine Rhythmusstörung festhalten kann, oder Gott sei Dank nur sehr selten, zum Beispiel bei selten auftretenden Formen von plötzlichem Bewusstseinsverlust, auch ein Ereignisrekorder, der unter die Haut eingesetzt wird und dann bei dem entsprechenden Ereignis, wenn diese Bewusstseinsstörung aufgetreten ist, diese Rhythmusstörung festhalten kann, sodass dann gezielt behandelt werden kann.
Herr Dr. Bosse, wann und bei welchen Herzrhythmusstörungen wird denn eine Behandlung unbedingt notwendig?
Zu der Behandlung von Rhythmusstörungen gibt es zwei wichtige Gesichtspunkte. Das eine ist zum Beispiel die Gefahr für Leib und Leben. Das ist eine klare Herausforderung für den Arzt. Hier muss er handeln, hier muss behandelt werden, um diese Gefahr zu minimieren. Gutes Beispiel, Vorhofflimmern birgt das Risiko des Schlaganfalls mit sich. Man muss dieses Risiko mit Medikamenten absenken, damit dieses Schlaganfallrisiko abgesenkt ist. damit sozusagen ist die Gefahr gebannt oder zumindest ist das Risiko abgesenkt. Und der zweite Gesichtspunkt der Behandlung sind die Beschwerden, das heißt der Leidensdruck des Patienten. Das ist auch eine wichtige und gute Behandlungsindikation. Man sollte dann behandeln, aber ich finde, es ist sehr wichtig, diese beiden sozusagen diese beiden Gründe sehr klar zu trennen. Im einen Fall ist eben die Gefahr für Leib und Leben im Vordergrund und im anderen Fall sind es mehr die Beschwerden. Und für Arzt und wie für den Patienten sollte der Unterschied klar sein.
Was kann man denn dabei mit Medikamenten erreichen?
Medikamente können zum Beispiel Herzrhythmusstörungen unterdrücken. Das sind diese sogenannten Herzrhythmusmedikamente, die aufgrund ihrer Eigenschaften solche Rhythmusstörungen unterdrücken können. Es gibt andere Medikamente, wie zum Beispiel Beta-Blocker, die nicht direkt die Rhythmusstörung unterdrücken, aber die zu einer Frequenzverlangsamung führen können, sodass der Puls langsamer wird und der Patient sich damit wohler fühlt. Also auf der einen Seite Unterdrückung von Rhythmusstörungen, auf der anderen Seite Milderung der Beschwerden.
Welche Nebenwirkungen bzw. Nachteile können durch Herzrhythmusmedikamente überhaupt entstehen und wie kann man hier denn das Risiko begrenzen?
Es gibt zum einen Nebenwirkungen, die verschiedene Körperorgane betreffen. Amiodaron zum Beispiel, ein wirksames Medikament gegen Rhythmusstörungen, hat zahlreiche Nebenwirkungen. Es kann sich in der Schilddrüse, in der Haut und in anderen Organen ablagern und dort entsprechende Veränderungen und Nebenwirkungen machen. Solche Nebenwirkungen muss man im Auge haben, muss wachsam sein, aber kann, solange das kein größeres Problem ist, das beobachten. Ein anderes Problem dieser Medikamente ist das generelle Risiko, dass lebensbedrohliche Rhythmusstörungen ausgelöst werden können. Und dieses Problem haben fast alle Rhythmusmedikamente so in der Größenordnung von 1-2%. Und dafür, um dieses Risiko abzusenken, da muss man ein rigoroses Risikomanagement machen. Das heißt, man muss genau schauen, hat der Patient für dieses Medikament bestimmte Voraussetzungen, die das Risiko erhöhen, zum Beispiel eine organische Herzerkrankung oder eine schwere Nierenerkrankung, ein Hochdruck oder sowas. Es gibt also verschiedene Sachen, wo man mit Medikamenten dann besonders aufpassen muss. Und mal zum anderen die Möglichkeit, im EKG verschiedene elektrische Phänomene zu beobachten, die auch ein Risikomarker sein können, sodass man frühzeitig merkt, oh, das mit dem Medikament wird hier wahrscheinlich nichts, das sollte man wieder absetzen und auf ein anderes Medikament wechseln.
Eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen ist ja, wie Sie gerade sagten, allein in Deutschland mit etwa 1 Million Betroffenen das Vorhofflimmern. Wie macht sich das bemerkbar und welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn hier dafür?
Die Symptome des Vorhofflimmerns sind mannigfaltig. Am häufigsten wird ein schneller, unregelmäßiger Herzschlag geschildert, oft verbunden mit einem inneren Unruhegefühl im Körper, Atemnot, Schweißausbrüche und überhaupt verschlechterte körperliche Belastbarkeit kommen hinzu. Man muss aber auch sagen, 25% aller Leute spüren von ihrer Rhythmusstörung überhaupt nichts. Das heißt, da wird das Vorhofflimmern gar nicht wahrgenommen. Das gibt es eben auch. Und wenn aufgrund von diesen Beschwerden der Verdacht dieser Rhythmusstörung da ist, sollte, wie vorhin ja auch schon mal dargestellt, eine Dokumentation in einem EKG gemacht werden, damit klar ist, welche Rhythmusstörung wirklich vorliegt. Und dann sollte man eben aufgrund dieser Rhythmusstörung verschiedene Behandlungspfade beschreiten können. Das eine ist das Risiko mit dem Schlaganfall und der Behandlung mit der Gerinnungshemmung. Das andere ist Besserung der Beschwerden. Dazu gibt es die Möglichkeit, frequenzsenkende Medikamente zu geben und Besserung der Beschwerden, aber auch indem man spezielle rhythmuserhaltende Therapie macht, die die Rhythmusstörung komplett beseitigt und den normalen, regelmäßigen Rhythmus dann wieder erhält.
Gibt es denn hier auch dauerhafte Erfolge mit Medikamenten?
Herzrhythmusmedikamente wirken selten über sehr viele Jahre. Da lässt die Wirkung doch im Allgemeinen nach. Und das ist nicht immer so, aber man muss damit rechnen, dass dieser Erfolg, den Rhythmusmedikamente erstmal bringen, nicht auf Dauer bleibt. Die andere Möglichkeit, die ich auch erwähnt hatte, dass man einfach sozusagen die Herzfrequenz absenkt, die zu hohe Herzfrequenz absenkt, diese Wirkung kann aber auf Dauer erhalten bleiben, sodass diese frequenzkontrollierenden Medikamente, wie zum Beispiel Beta-Blocker oder auch Digitalis, schon auf Dauer gegeben werden können und ihre Wirkung nicht verlieren.
Jetzt haben ja Patienten lange auf neue Medikamente gehofft und jetzt gibt es ein neues Medikament gegen Vorhofflimmern, das sogenannte Dronedaron. Gibt es da hier, kann man sagen, dass das bisher schon die Erwartungen soweit erfüllt hat?
Auf jeden Fall waren die Erwartungen auf dieses Medikament sehr groß. Und ich muss sagen, in den 30 Jahren, wo ich jetzt Arzt bin, ist es das erste Rhythmusmedikament, was in der Zeit in Deutschland auf den Markt gekommen ist. Also das ist wirklich überfällig gewesen, dass sich da was tut.
Wie ist denn hier die Wirkungsweise im Vergleich zu diesem Amiodaron, was es dann vorher gegeben hat, im Vergleich?
Das Dronedaron ist ein Medikament, was chemisch ähnlich ist wie das Amiodaron. Es ist aber in seiner Rhythmuswirkung sicher nicht so stark. Es ist also kein besonders stark wirkendes Rhythmusmedikament, aber es hat eine deutliche Rhythmuswirkung. Der Hauptvorteil von diesem Medikament, das ist in einer großen Untersuchung nachgewiesen worden, der Hauptvorteil ist die gute Verträglichkeit. Das ist ein Medikament, was keine ernsthaften Nebenwirkungen oder fast keine ernsthaften Nebenwirkungen hat. Und zum anderen auch das Risiko der lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen fast gar nicht hat. Und das ist natürlich für uns Ärzte das Allerattraktivste. Wir wollen ein Medikament haben, womit wir den Leuten nicht schaden. Das ist ja was ganz Kostbares in der Medizin. Fast jedes Medikament, das nutzt, schadet ja irgendwo auch. Und wenn wir ein Medikament haben, was möglichst wenig schadet, sind wir sehr froh und deswegen nehmen wir das auch gerne. Aber mit dem Wissen, dass die Wirkung vielleicht nicht allzu stark ist.
Und es ist, glaube ich, auch so, wie Sie es letzte Mal auch schon mehrmal erzählt haben, dass man das nicht unbedingt stationär eben einnehmen muss oder unter stationärer Kontrolle.
Es gibt Medikamente, die man im Krankenhaus oder in stationärer Kontrolle anfangen sollte, aber dazu gehört das Dronedaron nicht. Das kann man gut von zu Hause aus anfangen, ohne zusätzliches Risiko.
Ja, Herr Dr. Bosse, so groß die Fortschritte bei der Behandlung von Vorhofflimmern auch sind, das Risiko eines Schlaganfalls ist damit eben noch nicht gebannt. Denn jedes Jahr verursacht Vorhofflimmern in Deutschland etwa 30.000 Schlaganfälle. Wie können denn die Patienten hier am effektivsten geschützt werden?
Schlaganfälle beim Vorhofflimmern entstehen dadurch, dass sich in dem flimmernden Vorhof Blutgerinnsel bilden und diese Blutgerinnsel werden mit dem Blutstrom über die großen Adern in alle Organe getragen und eben auch leider ins Gehirn und können dort Schlaganfall machen. Und die Therapie, die sich dadurch anbietet, ist, dass man eine Gerinnungshemmung macht. Das heißt, man verhindert, dass das Blut so leicht Gerinnsel bildet. Und das ist auch tatsächlich wirksam. Diese Gerinnungshemmung verhindert oder verringert das Risiko eines Schlaganfalls deutlich. Je nachdem, was man für ein Medikament nimmt, also diese üblichen Medikamente wie Marcomar, Phalidrom oder Sintrom, die können das Schlaganfallrisiko beim Vorflimmern um ungefähr 70% verringern. Andere auch eingesetzte Medikamente wie Aspirin zum Beispiel wirken da längst nicht so gut. Da ist die Wirkung deutlich geringer, vielleicht 30% Risikominderung. Wobei es eben im Einzelfall darauf ankommt, ob es sinnvoll ist, ob man immer dieses stark wirkende, aber natürlich auch in seinen Nebenwirkungen starke Medikament wie Marcomar geben sollte. Um da zu einer Entscheidung zu kommen, zieht der Arzt verschiedene Risikofaktoren heran, wie zum Beispiel Lebensalter, hoher Blutdruck, Diabetes oder auch ein früherer Schlaganfall. Das sind alles Dinge, die in die Entscheidung zur Marcomar-Behandlung eingehen. Und wenn so eine, sozusagen, wenn dafür eine Notwendigkeit besteht, dann sollte man es eben machen. Dann senkt man sein eigenes Risiko gut ab. Und wenn nach dieser Berechnung eigentlich das Risiko noch nicht so hoch ist, dann sollte man das Marcomar auch eher nicht nehmen, weil ja die Blutungsrisiken, die das Medikament mit sich bringt, nicht von der Hand zu weisen sind.
Hohe Erwartungen richten sich ja jetzt auch auf ein ganz neues Medikament, was 2011 auf den Markt kommen soll, das sogenannte Dabigatran mit dem Medikamentennamen Pradaxa. Wie wird denn hier die Wirkungsweise sein und gibt es da schon neueste Erkenntnisse?
Der Hauptunterschied zwischen Marcomar und Pradaxa ist, dass man bei dem Pradaxa nicht mehr regelmäßig diese Blutuntersuchungen machen muss. Beim Marcomar muss man ja alle 1 bis 2 Wochen sozusagen einen bestimmten Blutwert messen, der einem sagt, ich bin gut eingestellt oder nicht. Und das ist bei dem Dabigatran nicht mehr erforderlich. Da gibt es sozusagen eine Tablette, die bei jedem wirkt, mehr oder weniger. Und das ist sicher der Hauptunterschied. Ist das Medikament gut untersucht? Ich denke, ja. Es gibt eine große Untersuchung, mit so eine sogenannte Megastudie mit 15.000 Patienten. Und da hat man gesehen, das war ein Vergleich zwischen Marcomar-artigen Medikamenten und dem Dabigatran. Und da hat man gesehen, dass das Dabigatran mindestens so gut wirkt wie das Marcomar, vielleicht ein bisschen besser und auf jeden Fall weniger Blutungsrisiken hat als das Marcomar. Insofern scheint es eine tatsächliche, echte Alternative zu sein. Und es gibt sicher viele Fälle, wo man das in Zukunft geben wird. Was meine Sorge bisschen ist, ist, dass da, wo Marcomar problemlos einzunehmen ist, bei schweren Begleiterkrankungen, dieses Medikament sehr wohl Schwierigkeiten zeigen wird. Das heißt, bei schweren Nieren- und Lebererkrankungen ist das Medikament nicht ohne weiteres unproblematisch. Und das andere Problem wird der hohe Preis sein. Das wird unser Gesundheitssystem sicher wieder extrem belasten.
Ein weiterer großer Fortschritt in der Behandlung von Vorhofflimmern ist ja die sogenannte Katheterablation. Können Sie uns vielleicht darüber ein bisschen was erzählen, wie das funktioniert?
Die Katheterablation, die sehe ich sozusagen eher am Ende einer möglichen Behandlung des Vorhofflimmerns. Aus meiner Sicht ist es dann eine gute Überlegung, wenn jemand anfallsweises Vorhofflimmern hat, wenn Medikamente nicht geholfen haben und wenn er bei diesem anfallsweisen Vorhofflimmern deutliche Beschwerden hat. Es ist auch eine Möglichkeit beim anhaltenden Vorhofflimmern, auch wenn Medikamente nicht geholfen haben und wenn er erhebliche Beschwerden hat. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man es überhaupt macht. Jetzt zum Ablauf. Es war eine wichtige Entdeckung, dass wenn man in dem linken Vorhof die Mündungen der Lungenvenen elektrisch isoliert, dass dadurch das Risiko, dass Vorhofflimmern auftritt, ganz stark abgesenkt werden kann. Diese Entdeckung ist vor 15 Jahren gemacht worden und letztlich ist diese Ablationsbehandlung genau in diese Richtung. Man versucht, diese Lungenvenen elektrisch zu isolieren. Dazu führt man Sonden ein, von der Leiste aus über die Vene zum rechten Herzen, zum rechten Herzvorhof. Man muss dann rüber in den linken Herzvorhof, da muss man durch die Vorhofscheidewand durchpunktieren, damit man auf die andere Seite kommt. Und im linken Herzvorhof sucht man sich diese Lungenvenen auf und macht eine elektrische Isolation mit dieser Ablationsmethode. Das ist meistens eine Wärmemethode, wo man das Gewebe erwärmt. Dann verliert es seine elektrischen Eigenschaften. Es gibt als Alternativen auch eine Kältemethode, wo flüssiger Stickstoff in einen Ballon eingebracht wird und dieser Ballon mit minus 40 oder minus 60 Grad gegen die Wand gedrückt wird und dadurch auch sozusagen einen Kälteschaden des Gewebes macht und das Gewebe ist dadurch nicht mehr elektrisch leitfähig. Auch diese Möglichkeit gibt es. Ziel bleibt immer die elektrische Isolation und man muss ehrlich gestanden häufig zwei Eingriffe machen, damit man zu diesem Ziel kommt, weil dieses biologische Gewebe des Vorhofs sich wieder erholen kann. Und dann muss man beim zweiten Eingriff öfters nochmal diese Lücken schließen. Aber dann ist die Aussicht auf Erfolg beim anfallsweisen Vorhofflimmern so in der Größenordnung von vielleicht 80-85%. Beim anhaltenden Vorhofflimmern sind die Erfolgsaussichten etwas niedriger, so in der Größenordnung von 70%.
Ein Spezialgebiet von Ihnen als Rhythmologe. Vielleicht können Sie uns nochmal aufzeichnen, welche Risiken sind denn überhaupt damit verbunden auch?
Es ist, wie Sie ja mitbekommen haben, eine relativ eingreifende Untersuchung. Man muss von der Leiste aus Katheter vorbringen, man muss durch die Vorhofscheidewand durchgehen, in den linken Vorhof hinein. Das ist schon eine eingreifende Sache und immer ist so ein Eingriff mit den gewissen Risiken verbunden. Hauptrisiko, das ich für diesen Eingriff sehe, ist das Schlaganfallrisiko. Man ist mit Kunststoffmaterialien im linken Vorhof. Man macht durch diese Wärmebehandlung eine Aufrauung der Herzinnenhaut und deswegen können sich leichter Gerinnsel bilden. Und auch wenn man bei dem Eingriff mit hochdosierten gerinnselhemmenden Medikamenten arbeitet, bleibt ein Restrisiko für die Untersuchung und die Tage danach, dass sich Gerinnsel bilden und dass ein Schlaganfall kommt. Und das Risiko liegt etwa bei 1,5%. Das ist aus meiner Sicht so das größte oder zumindest das am besten vorstellbare Risiko. Es kann Einblutungen in den Herzbeutel geben. Es kann auch in seltenen Fällen narbige Verengungen an den Lungenvenen geben. Man isoliert ja diese Lungenvenen und wenn man da in die Lungenvenen zu weit hineinkommt dabei, dann sind die verletzt und dann gibt es eine narbige Zusammenziehung und das macht dann Atemnot und Beschwerden.
Kann man sagen, dass die Entwicklung auf diesem Gebiet sich und mit diesem Verfahren immer mehr durchsetzen wird, zukünftig auch?
Allgemein akzeptiert als wichtiges Verfahren ist es in den Richtlinien etwa seit 5 Jahren verankert und hat inzwischen einen sozusagen ständig verbesserten Platz in diesen Richtlinien gewonnen. Man hat es am Anfang ganz ans Ende der Behandlung gestellt und inzwischen rückt dieses Behandlungsverfahren einfach weiter vor, weil man weiß, es ist mit Abstand das wirksamste Verfahren, das wir besitzen, um diese Rhythmusstörung des Vorhofflimmern zu beseitigen. Es ist kein 100% Verfahren, aber gegenüber den Herzrhythmusmedikamenten deutlich wirksamer und effektiver, wenn auch mit einem geringen Risiko verbunden.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung auch noch einiges darüber gelesen, zum Beispiel ein Verfahren wie die Kardioversion. Wann wird die denn eingesetzt?
Die Kardioversion ist eine nützliche Möglichkeit, Vorhofflimmern schnell zu beenden. Das heißt, wenn jemand Vorhofflimmern hat und es ist unangenehm oder man möchte einfach, dass es schnell aufhört, weil es ein zusätzliches Risiko darstellt, dann gibt es die Möglichkeit, ein kurzes Schlafmedikament zu spritzen und in dieser Zeit eine Art Stromschlag dem Körper zuzuführen, der kurzfristig alle Zellen des Herzens gleichzeitig elektrisch erregt. Und dann machen alle diese Zellen eine kurze Pause, erholen sich wieder, sammeln wieder ihre Kraft und in dieser Zeit kann der normale physiologische Schrittmacher des Herzens einsetzen und kann den Takt wieder übernehmen und das Herz schlägt dann regelmäßig weiter. Das ist ein sehr erprobtes und gutes Verfahren und wir verwenden das eigentlich relativ häufig, machen das gerne.
Jetzt haben wir bisher ja nur davon geredet, was die Medizin für Rhythmuspatienten tun kann. Was können denn die Patienten selber tun?
Vorhofflimmern wird durch verschiedene Erkrankungen begünstigt, zum Beispiel durch hohen Blutdruck, Herzschwäche, Diabetes. Der eine Punkt, den jeder machen kann, ist, mit diesen Erkrankungen aufpassen und diese Erkrankungen gut pflegen und gut behandeln lassen, sozusagen sich diesen Erkrankungen stellen, verantwortlich damit umgehen. Ein anderer wichtiger Punkt ist regelmäßiges Ausdauertraining, sei es schnelles Spaziergehen, sei es Zimmerradlfahren, all solche Möglichkeiten, also Ausdauertraining, wo man dabei schwitzt und außer Atem kommt, ist ein guter Schutz gegen Vorhofflimmern. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das Risiko von Vorhofflimmern um 50% absinken kann bei Leuten, die intensiv Ausdauersport betreiben. Also Ausdauersport heißt zum Beispiel 5 Tage die Woche, jeweils eine halbe Stunde schwitzend und schnaufend unterwegs sein, sagen wir es mal so. Das ist eine wichtige Sache, damit kann man das Risiko einfach deutlich absenken.
Ja, Herr Dr. Mang, jetzt kommen wir gleich zu Ihrem Part. Sie haben mir bis jetzt noch gar nichts sagen können, aber jetzt sind Sie ganz kräftig nämlich dran, nämlich zu dem wirklich sehr massiven Thema wie von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen. Was versteht man denn darunter?
Herzrhythmusstörungen können dann lebensbedrohlich werden, wenn der Kreislauf aufgrund entweder einer zu langsamen oder eines extrem schnellen Herzschlages zusammenzubrechen droht. Beim zu langsamen Herzschlag liegt häufig eine Blockierung der elektrischen Leitung zwischen den Vorhöfen in die Herzkammer vor, der dann letztendlich das Einsetzen eines Herzschrittmachers notwendig macht. Lebensbedrohliche, zu schnelle Herzrhythmusstörungen haben ihren Ursprung in den Herzkammern selbst, wo eine erhöhte elektrische Aktivität und auch Instabilität vorliegt. Unter Umgehung des natürlichen Impulsgebers, dem Sinusknoten im Vorhof, tritt dann eine elektrische Erregung in der Kammer auf, die zum Herzrasen führt. Und das kann in verschiedenen Formen auftreten. Die Kammertachykardie zum Beispiel mit einem Puls zwischen 150 bis 250 kann mit der Zeit bedrohlich werden. Ein Kammerflattern mit einem Puls über 250 pro Minute führt schon zu einer Abnahme der Pumpleistung des Herzens und es tritt nach wenigen Minuten ein Kreislaufzusammenbruch ein. Beide Rhythmusstörungen gehen unbehandelt in das sogenannte Kammerflimmern über. Das sind chaotische, ungeordnete Erregungen der Herzkammer, wo das Herz dann nur noch Zuckungen aufweist, was einem Herzstillstand entspricht, der innerhalb weniger Minuten aufgrund des Sauerstoffmangels dann zum Tode führt.
Wie häufig kommt es denn zu dem sogenannten plötzlichen Herztod?
Nun, unter dem Gesichtspunkt oder wenn man berücksichtigt, dass im Jahr fast 500.000 Menschen in Deutschland durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, muss man erwähnen, dass ein gutes Viertel davon dabei einen plötzlichen Herztod erleidet, und zwar nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause, auf der Arbeit oder beim Sport. Das heißt, alle 5 Minuten stirbt ein Mensch plötzlich und unerwartet. Insbesondere Patienten, die einen Herzinfarkt erleiden, sterben innerhalb von 2 Stunden, und zwar mit einem Anteil von 30%. Das ist ein sehr hoher Anteil. Und die Wahrscheinlichkeit, einen solchen plötzlichen Herztod durch lebensrettende Wiederbelebungsmaßnahmen zu überleben, liegt trotz unserer guten Rettungssysteme zwischen 5-10%. Denn die Wiederbelebungsmaßnahmen müssen sehr schnell begonnen werden, innerhalb der ersten 2-4 Minuten, da sonst bereits dauerhafte Schäden an den wichtigen und empfindlichen Organen wie dem Gehirn eintreten können.
Ja, sofern es im Rahmen der Notfallversorgung überhaupt möglich ist, wie kann denn ein Patient hier noch untersucht werden?
Nun, im Rahmen der Notfallsituation ist es wichtig, dass ein EKG geschrieben wird durch den Notarzt oder den dazugerufenen Hausarzt, damit die zugrunde liegende Herzrhythmusstörung dokumentiert werden kann. Denn sie entscheidet darüber, welche Therapie letztendlich eingeleitet werden muss. Die weitere stationäre Abklärung erfolgt dann im Krankenhaus, wo wir heute Abend schon gehört haben, zunächst mal Patienten, ihre Angehörigen befragt werden, ob solche Ereignisse schon mal auch in der Verwandtschaft waren oder in schwächerer Form schon mal aufgetreten sind. Es müssen dann auch verschiedene EKGs geschrieben werden, unter anderem auch Langzeit-EKGs oder Belastungs-EKGs, die dazu führen, auch die Art der Rhythmusstörung unter Belastung aufzudecken. Eine weitere wichtige Untersuchung in der Ursachenabklärung ist natürlich auch die Ultraschalluntersuchung des Herzens, wie sie der Herr Dr. Trost schon erwähnt hat, wo man sehen kann, wie gut pumpt das Herz noch, liegt eine Pumpschwäche des Herzens vor, sieht man indirekte Hinweise für eine Entzündung am Herzen, sind die Herzklappen funktionstüchtig oder als Ursache anzusehen, oder findet man Bereiche am Herzmuskel, die schlechter pumpen, als Ausdruck eines abgelaufenen Herzinfarktes.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es überhaupt bei diesen extremen Herzrhythmusstörungen?
Nun, akut zählt zunächst mal das Überleben des Patienten. Hier heißt es, schnelles, gezieltes Handeln ist erforderlich. Und da sollte der zuerst bei dem Betroffenen anwesend ist, zunächst mal über die 112, die Leitstelle, informieren und alarmieren und dann unverzüglich mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung zu beginnen. Das bedeutet, dass einen Druck oder eine Herzdruckmassage durchgeführt werden muss mit einer Geschwindigkeit von 100 Drücken etwa pro Minute oder mehr. Die Drucktiefe sollte ca. 4 cm sein, damit der Druck sich auch auf das Herz hinter dem Brustkorb auswirken kann. Und das muss durchgeführt werden, bis der Notarzt eingetroffen ist.
Welche Möglichkeit gibt es für Risikopatienten, einen plötzlichen Herztod zu vermeiden oder das Auftreten eines zweiten möglicherweise zu verhindern?
Wenn man die Ursachen abgeklärt hat, die zum Ereignis dieses plötzlichen Herztodes geführt haben, liegt es zunächst einmal daran, die Grunderkrankung effektiv mit Medikamenten durch einen Herzkatheter oder durch eine Herzoperation zu beseitigen. Und dann steht immer noch die Möglichkeit offen, einen Defibrillator einzubauen.
Letzte Frage noch an Sie, Herr Dr. Mang, denn die Zeit läuft uns ja schon wieder leider davon. Was raten Sie Ihren Patienten, wie soll man mit Herzrhythmusstörungen umgehen und wie kann man Ängste beim Leben mit einem Defibrillator besser überwinden?
Nun, zunächst einmal gilt ganz einfach, mit der notwendigen Gelassenheit an die Rhythmusstörungen heranzugehen. Man muss lernen, mit harmlosen Rhythmusstörungen einfach zu leben. Und was die bedeutsamen Rhythmusstörungen betrifft, sollte man sich, wenn man einen Arzt seines Vertrauens hat, seinen Ratschlägen befolgen. Man braucht vor einem Herzschrittmacher oder Defibrillatoren keine Angst zu haben.
Ja, und wer darüber noch mehr wissen möchte von Ihnen, kann sich an die Deutsche Herzstiftung wenden und sich jederzeit die Broschüre Herzrhythmusstörungen heute gegen ein kleines Entgelt zukommen lassen und auch weitere Informationen natürlich unter www.herzstiftung.de. Ja, und das war's schon wieder für heute. Ich sage danke dieser Runde für eine sehr interessante Stunde und dass Sie am Ende einer spannenden Herzvortragswoche diese Woche überhaupt noch die Zeit für uns gefunden haben. Danke für das Interesse wie immer und das ganze Gespräch jederzeit ab morgen im Download unter www.kliniken-südostbayern.de. Und wir hören uns schon wieder mit dem großen Thema Osteoporose am 14. Dezember und zwar gleiche Stelle, gleiche Welle und zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und bis dahin bleiben Sie mir wie immer gesund und munter irgendwie und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.